Deutschland ist lahmgelegt, steckt mitten im Arbeitskampf. Spätestens heute hat das jeder gemerkt, der sich in Deutschland fortbewegen wollte. Im öffentlichen Fern- und Nahverkehr ging auf der Schiene und in der Luft nahezu nichts mehr. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben ihre Muskeln spielen lassen, um so ihren Gehaltsforderungen Nachdruck zu verleihen. In Zeiten hoher Inflation fordern die Gewerkschaften sehr viel höhere Löhne. Das ist erst einmal legitim. Ist es aber auch weitsichtig? Oder laufen die Gewerkschaften Gefahr, an der Lohnpreisspirale zu drehen und damit ihrer Klientel mehr zu schaden als zu helfen? Streik, gerechte Löhne in Zeiten der Inflation. Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Und das sind meine Gäste. Amira Mohamed Ali, Chefin der Bundestagsfraktion der Linken, und Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der FDP. Herzlich willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Frau Mohamed Ali, es herrscht Arbeitskampf in Deutschland und so ein Streik im Verkehrssektor, wie wir ihn heute erlebt haben, ist ja ein Streik, wo er möglichst viele trifft. Wie lautet Ihre Bilanz von diesem Tag? Hat er der Sache der Arbeiter und Angestellten geholfen?
Also ich halte den Streik für das richtige Mittel in diesem Arbeitskampf. Und die Arbeitgeberseite hätte ja jederzeit die Möglichkeit, das zu beenden, indem sie auf die Forderung der Gewerkschaften eingehen. Aber sie legen ja kein vernünftiges Angebot vor.
Herr Fricke, das Streikrecht ist ein verbrieftes Recht im Tarifstreit und daher ja auch nicht anzuzweifeln. Das wird ja dieser Tage auch ganz häufig betont. Wie haben Sie heute die Reaktion der Menschen auf diesen Streik wahrgenommen?
Unterschiedlich. Also auf der einen Seite ganz klar, es ist ein verfassungsrechtlich verbürgtes Recht und es ist auch, glaube ich, essentiell für eine soziale Marktwirtschaft. Auf der anderen Seite ist es wie immer die Diskussion, was ist verhältnismäßig? Was trifft bei wem wo wie? Ich habe auf der einen Seite Familien mit kleinen Kindern, die das Problem haben, dass die Kitas auch bestreikt werden. Ich habe auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ja, ich verstehe das. Das ist auch wichtig, weil auch bei mir ich die Frage ja habe, wie komme ich denn mit meinem Lohn, mit meinem Gehalt in Zukunft klar und verstehen diesen Warnstreik dann auch als Warnung. Ob es dann wirklich so gut funktioniert hat, wie die Gewerkschaften sich das dachten, das ist eine Frage, die wird sich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erst ergeben. Und ich sag mal so, es gehört zu unserer Frage der Sozialpartnerschaft dazu. Wie es auf die lange Zeit sich auswirkt, das wird man ganz genau sehen müssen. Wann kommt welcher Vorschlag von wem und was ist am Ende der Kompromiss, den wir finden müssen?
Am Ende der Sendung wollen wir vielleicht auch noch mal zusammen einen Blick in die Glaskugel werfen. An der Stelle aber noch mal uns das Streikrecht als solches anschauen. Immer wenn in Deutschland gestreikt wird, dann gerät ja so der Grund, warum gestreikt wird, häufig in den Hintergrund. Und man spricht über das Streikrecht als solches. Nehmt ihr das diesmal auch so wahr, dass an dem Streikrecht als solchem gerüttelt wird, gezweifelt wird oder in Frage gestellt wird?
Also das nehme ich, wenn dann nur begrenzt war. Ich merke natürlich, dass auch ein Teil der Bevölkerung die Belastung wahrnimmt, die ja auch da ist durch den Streik, der stattgefunden hat. Aber ich glaube, da gab es sogar kurz eine Umfrage dazu, also dass eine Mehrheit der Bevölkerung der Auffassung ist, dass das richtig ist und dass ein Grundsatz, ob man generell ein Streikrecht abschaffen soll, dass daran ernsthaft gerüttelt wird, das erkenne ich zum Glück nicht.
Es gab so ein paar Anmerkungen in den letzten Tagen, häufig von Seiten der Arbeitgeberschaft. Woher kommt denn so etwas, dass dann hin und wieder doch diese Diskussion aufgemacht wird? In Frankreich ist das ja komplett anders. Da wird beispielsweise gerade ganz breit gegen die Rentenreform gestreikt und das Streikrecht gilt als nahezu heilig. Warum so dieser Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich?
Na, also da kann ich jetzt tatsächlich, warum das in Frankreich anders ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber dass die Arbeitgeberseite natürlich in so einer Situation, wo die Arbeitnehmer auch einen nennenswerten Hebel haben, dass die das nicht gut finden, weil sie ja nicht der Meinung sind, dass höhere Löhne gerechtfertigt sind, ja, ist ja nicht weiter verwunderlich. Allerdings finde ich es offen gesagt ziemlich verwerflich, in der Situation, in der wir uns befinden, nämlich dass wir erhebliche Reallohnverluste haben und die Gewerkschaften hier eine, wie ich finde, vollkommen legitime Forderung machen, nämlich dass der Reallohnverlust ausgeglichen wird durch gestiegene Löhne, dass man das zum Anlass nimmt, um jetzt das Streikrecht in Frage zu stellen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das einfach nicht richtig.
Herr Fricke, möglicherweise haben Sie das auch beobachtet, dass jetzt diese Vergleiche zwischen Frankreich und Deutschland ja ganz häufig aufgemacht werden. Was, glaube ich, feststeht, ist, der Streik hat in Frankreich einen anderen Stellenwert.
Er hat in der Verfassung eine andere Verankerung. Wir haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren da schon sehr klug, haben gesagt, Streikrecht müssen wir verfassungsrechtlich verankern, aber eben kein politisches Streikrecht nach dem Motto, weil eben mir etwas politisch nicht passt, mache ich jetzt einen Streik zu dem allgemeinen politischen Thema, aber eben ein sehr klar und stark verbrieftes Streikrecht zu den Fragen, die die Tarifauseinandersetzung treffen, inklusive der aktuellen Warnstreiks, die auch Teil letztlich des Systems sind, wenn wir uns da auch die Rechtsprechung anschauen. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, wozu man das nutzt. Wenn man wirklich von einer Sozialpartnerschaft ausgeht, wo man versucht, möglichst auf der gleichen Ebene Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu haben, was nicht immer leicht ist, weil mal hat der Arbeitgeber mehr Möglichkeiten, gegenwärtig bekommen wir einen Arbeitnehmermarkt, das verändert sich, dann muss man das genau austarieren. Und da stehen wir bisher noch besser da, sowohl bei der Zahl der Streiktage in Deutschland, als auch bei der Frage, wie insgesamt unser Absicherungssystem da funktioniert. Kann man immer besser machen, aber im Großen und Ganzen eben der Unterschied Streik in Richtung des der jeweiligen Tarifverträge gegenüber Streik für allgemeine politische Fragen.
Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist richtig. Also das hat in Frankreich eine andere Tradition und Sie haben recht. Da sind noch mehr Möglichkeiten oder mehr Optionen, wegen denen man streiken kann, als bei uns in Deutschland. Aber der Streik jetzt, Sie haben es richtig gesagt, den die Arbeitnehmerseite hier vollzieht, ist absolut gedeckt von unseren Streikmöglichkeiten.
In Frankreich, das gleich noch zur Erläuterung, da gibt es ja, Sie haben es erwähnt, da kann man politische Ziele mit dem Streit verfolgen. Beamte dürfen in Frankreich auch streiken, das ist bei uns ja auch anders. Bei uns werden die deutschen Gewerkschaften, Frau Mottali, im Prinzip seit Bestehen der Bundesrepublik ja als sehr moderat und zurückhaltend wahrgenommen und damit auch als ein Stabilitätsfaktor. Ist das Land aus Ihrer Sicht damit nicht immer gut gefahren, dass Sie so zurückhaltend waren, die Gewerkschaften?
Nur die Gewerkschaften sind doch nach wie vor zurückhaltend. Denn die Forderung ist ja gerade mal der Ausgleich des Reallohnverlustes und 1% mehr. Muss man ja sehen, die fordern 10,5%, beziehungsweise die EVG fordert 12%. Wir hatten einen Reallohnverlust im letzten Jahr von 3%. Jetzt wird man in der Inflation von 6,1, je nachdem, gerechnet. Das heißt, wir sind bei über 9%. Und das heißt, was die Gewerkschaft will, ist eine Anpassung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten und 1% mehr. Und Sie haben ja auch schon angedeutet, dass Sie sogar bei diesem Prozent mehr bereit wären, auch nachzugeben. Aber dass wenigstens der Reallohnverlust ausgeglichen werden muss, das finde ich absolut moderat.
Zurückhaltend, Sie stimmen zu.
Ich verstehe den Grundansatz kurzfristig. Das Problem ist, wir bewegen uns in Richtung einer Preis-Lohn-Preisspirale. Weil was Frau Mohale richtigerweise gesagt hat, ist, wir haben steigende Preise, was jeder von uns merkt. Du brauchst ja nur, ich mache das immer so, geh in den Supermarkt, kaufe ein und schätze, was die Preise ungefähr sind. Und während ich in den letzten Jahren eigentlich immer relativ gut dann lag, liegt es immer stückweise rüber, bei bestimmten Kosten sogar extrem. Die spannende Frage wird jetzt sein, wollen wir wirklich jetzt alles das schon im ersten Jahr nachholen, mit der Folge, dass sich das wieder auf die Preise im nächsten Jahr auswirkt? Oder bleiben wir bei dem, was die Gewerkschaften, in meiner Heimatstadt Krefeld kann ich das über IGBCE sehen, über Jahre gemacht haben, schauen, wie wir Inflation auf der einen Seite unter Kontrolle kriegen, auf der anderen Seite aber einen möglichst weitestgehenden Ausgleich der Preissteigerungen finden, ohne in die Gefahr zu kommen, dass, wenn die Löhne hochgehen, wir bei den Preisen dann wieder auch hochgehen. Und im öffentlichen Dienst ist das besonders gefährlich, weil wir da natürlich auch sehen müssen, es wird sich dann im Zweifel gerade kommunal auf Gebühren, lokale Steuern und Ähnliches auswirken und möglicherweise eben dann auch an anderer Stelle auf diese Frage.
Was ist also mit der Rolle des Stabilitätsfaktors?
Ja, ich glaube, dass wir den immer in Deutschland gut gesehen haben. Wenn wir gucken, wo die Gewerkschaften gemeinsam mit den Arbeitgebern, das sind ja am Ende immer gemeinschaftliche Ergebnisse gewesen, bei der Lohnfindung hingekommen sind, auch im Verhältnis zu der Frage Arbeitszeit, ich muss das ja auch reinziehen, dann sitzen wir bei der Arbeitszeit weit, weit unter dem Durchschnitt der OECD, also der entwickelten Länder, sind aber bei der Frage des Lohnes in Vollzeit ungefähr auf der gleichen Höhe. Da einen guten Weg jetzt zu finden, auch die Frage, wie kombiniere ich das? Also was mache ich in welchem Jahr? Was mache ich über Einmalzahlungen, wo die Bundesregierung ja auch Angebote gemacht hat? Das muss man sehr, sehr genau schauen, weil am Ende, sage ich immer, Inflation, wenn ich sie dauerhaft habe, trifft immer die unteren Gruppen am stärksten und ist insofern, ja, ich will es vorsichtig sagen, eine große Schweinerei für die kleinen Leute, wenn es diese kleinen Leute überhaupt dem Namen nach gibt.
Ja, aber da muss man doch mal über die Gründe der Inflation sprechen. Und die Inflation hat nichts mit zu hohen Löhnen zu tun. Die Inflation hat was mit dem Preisschock aufgrund der steigenden Energiepreise zu tun. Die Inflation hat was damit zu tun, dass wir auch eine Profit Steigerung haben bei großen Konzernen. Das sage ja nicht nur ich, das sagen ja auch entsprechend Ökonomen. Hier die Isabella Weber, die Ökonomin, hat gesagt, wir haben eine Profitpreisspirale. Mhm. Das heißt, die Ursachen für die Inflation sind vollkommen andere. Und jetzt zu sagen, die Arbeitnehmer sollen darauf verzichten, dass die Löhne so angepasst werden, dass der Reallohnverlust ausgeglichen wird. Also da spart man jetzt. Aber man guckt gar nicht, welche Möglichkeiten man hätte, an der Ursache der explodierenden Preise mal anzusetzen. Das finde ich vollkommen fernliegend. Also die letzte Stellschraube, an der man drehen sollte, ist doch bei der Frage, ob die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in Deutschland sich ihr Leben noch leisten können. Ja. Und ich sage noch mal, also das, was ich da gerade gesagt habe, sind Reallohnverluste, die 10,5-12%. Sie haben es gerade angesprochen. Bei Lebensmitteln sind die Preise deutlich mehr gestiegen, im Schnitt bei 20% im Schnitt. Wenn man in die Discounter schaut, da wo gerade die Menschen mit kleinen Einkommen einkaufen, da sind die Produkte teilweise doppelt so teuer, dreimal so teuer. Die Energiepreise haben sich, also Strom, nicht Energie im Gesamten, Strom, Gas, haben sich verdoppelt. Mhm. So, und das trotz der Preisbremse, muss man sagen. So, das heißt, das sind erhebliche Mehrkosten. Und jetzt zu sagen, die Arbeitnehmer sollen verzichten, finde ich nicht nur den Arbeitnehmern gegenüber unfair. Ich denke, es ist auch nicht klug, weil man ja auch sehen muss, wenn die Menschen immer weniger Geld haben, um konsumieren zu können, wenn sie sozusagen ihr gesamtes Geld dafür draufgeht, sich die Wohnung leisten zu können, Strom und Gas zu bezahlen und Lebensmittel, dann fallen andere Möglichkeiten zu konsumieren weg. Da geht man nicht mehr eben zum Bäckerbrötchen und da geht man nicht mehr eben zum Friseur, um sich die Haare schneiden zu lassen. Klar. Auch das hat ja negative Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft in Deutschland. Das heißt, an der Stelle anzusetzen, das finde ich
nur habe ich falsch. Genau das habe ich eben nicht gesagt. Das ist das, wo ich noch mal ganz klar machen möchte. Ich sehe das Problem genauso wie Sie. Vorsicht allerdings würde ich sagen bei der Frage, wenn wir das ankoppeln würden an Gewinne von Unternehmen. Was machen wir denn dann in Jahren, wo Unternehmen enorme Verluste haben? Sagen wir dann auch, wir gehen da rein. Ich glaube, die Aufgabe einer guten Politik muss sein, dass ich es über einen Mehrjahreszeitraum betrachte, um zu verhindern, dass ich in eine Inflationsspirale komme und jedes Mal argumentieren muss, ja, jetzt ist die Inflation schon wieder hoch, jetzt muss ich noch mal. Es darf aber auf Dauer nicht so sein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Stelle dann diejenigen sind, die sagen, ihr müsst das jetzt bezahlen.
Aber das darf jetzt auch nicht so sein. Also wir sehen, dass es für viele Menschen ein großes, großes Problem ist, überhaupt sich ihr Leben leisten zu können. Da kann man nicht zugucken. Und ich finde, wenn Sie sagen, was ist Aufgabe von Politik? Naja, Aufgabe von Politik wäre es auch gewesen, diese extremen gestiegenen Energiekosten zu verhindern. Es wäre Aufgabe von Politik gewesen, zu verhindern, dass wir diese krasse Inflation haben. Na, was hätte man machen können? Ja. Hätte zum Beispiel dafür sorgen können, dass der Wirtschaftskrieg mit Russland nicht diese extrem negativen Auswirkungen hatte.
Also weiter mit Russland, von Russland Gas beziehen.
Nein, die Wirtschaftssanktionen, das ist ein bisschen anderes Thema, aber darüber könnten wir auch sprechen, hatten extrem negative Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland, in Europa, auf die Länder des globalen Südens.
Hatten und trotzdem haben die Unternehmen so große Gewinne
gemacht. Haben weniger Auswirkungen gehabt auf die russische Kriegsmaschinerie. Was ich mit den Gewinnen gesagt habe, ist, dass gerade auch im Lebensmittelbereich, da hat es Preissteigerungen gegeben, aber die waren nicht nur begründet mit den gestiegenen Energiekosten, die waren auch darin begründet, dass man die Gewinnspannen erhöht hat. Da müsste man ja auch mal hinschauen. Und wenn ich sehe, dass trotz der extrem gestiegenen Energiekosten, dass DAX-Konzerne also ich weiß die Zahlen nicht ganz aus dem Kopf, weil ich glaube mehrere 15 Milliarden an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben im letzten Jahr, dann sieht man, dass da einiges an Wohlstand da ist. Und warum um alles in der Welt soll ich dann sagen, die Arbeitnehmer müssen verzichten? Warum denn gerade die?
Frau Ali, ich mache Ihnen ein Versprechen. Wir wollen auf die wahren Gründe der Inflation auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich würde dennoch einmal dabei bleiben, was für eine Situation wir heute erlebt haben. Wenn wir über Streiks sprechen, dann sprechen wir immer über die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Verhältnismäßig, da kann man einmal auf die Forderung als solche gucken. Man kann aber auch auf das Vorgehen schauen. Fanden Sie das konkrete Vorgehen, wie das heute gemacht wurde als Warnstreik, war das verhältnismäßig?
Na, es war ja angekündigt. Also das ist ja kein Streik, der plötzlich... Doch, es war ja angekündigt. Ja,
aber Ankündigung macht ja nichts verhältnismäßiger. Wenn ich jemanden unverhältnismäßig behandle und ich sage dir vorher, ich behandle dich unverhältnismäßig, macht es ja nicht besser.
Ja, aber warum meinen Sie denn, vielleicht können Sie mal sagen, warum Sie das unverhältnismäßig finden. Ein Streik heißt, dass man den Betrieb lahmlegt. Das ist
nein, ein Streik heißt... Nein, Moment. Ein Streik heißt, dass man von seinem Recht auf Aufmerksamkeit, man muss gar nicht den Betrieb
unbedingt. Von seinem Recht,
die Frage ist, ja, genau. Aber die Frage ist doch auch, wen will ich mit dem Streik treffen? Ich will doch dem Arbeitgeber zeigen mit einem Streik, pass auf, so geht das mit mir nicht weiter. Wenn du nicht das und das machst, dann werde ich weiter dafür sorgen, dass du nicht mehr deiner Arbeit nachgehen kannst. Dann müsste man aber, wenn man verhältnismäßig, und da habe ich ein bisschen Bedenken, dann muss man sich fragen, warum werden dann Kitas bestreikt? Warum gehe ich bei einer solchen Frage von Verhältnismäßigkeit, da verstehe ich das noch ein wenig beim Verkehr. Ich glaube, das was mit der Außenwirkung zu tun hat. Aber warum werden Kitas gestreikt?
Also ich muss an der Stelle nochmal, ich würde noch gerne sagen, dieser Streik wäre nicht nötig, wenn die Arbeitgeber so fair wären und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die notwendige Lohnerhöhung zugestehen würden. Die kommen mal mit Angeboten um die Ecke, das ist wirklich lächerlich. 5%. Und an der Stelle muss ich nochmal sagen, das ist ein ganz normales Mittel zum Arbeitskampf. Und ja, das trifft, da gebe ich Ihnen ja recht, das trifft auch Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber das liegt eben daran, dass wenn man streikt, hat es diese Auswirkungen. Und die Arbeitgeber, wenn sie Verantwortung übernehmen würden, auch wenn die Kita-Betreiber Verantwortung übernehmen würden für die Eltern, dann würden sie doch entsprechend mal vernünftige Angebote hier auf den Tisch legen.
Frau Magdali, das ist ja das Wesen des Streits auch bei Tarifen, dass man unterschiedliche Blicke darauf hat, was angemessen ist und was nicht angemessen ist, was die Höhe anbelangt. Ich möchte noch mal auf die Verhältnismäßigkeit zu sprechen kommen. Juristinnen und Juristen fragen bei der Verhältnismäßigkeit ja immer danach, ob es nicht ein milderes Mittel gegeben hätte, um eine gleiche Wirkung zu erzielen. Jetzt haben wir den großen Vorteil, wir haben zwei Juristen hier am Tisch. Vielleicht können Sie uns einmal sagen, ob Sie da überhaupt gar nicht irgendetwas sehen, was milderes Mittel gewesen wäre, aber genauso effektiv, um die Arbeitgeber genau dazu zu bringen, was Sie gesagt haben, nämlich das Angebot dann zu erhöhen.
Naja, es ist ja nicht der erste Streik gewesen. Wir haben erlebt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg hatten. Und da hat man doch keine andere Möglichkeit, als den Druck zu erhöhen. Und wir werden mal sehen, was das Ergebnis von dem heutigen Tag ist. Also noch sehe ich da keins. Insofern wird es wohl darauf hinauslaufen müssen, dass der Druck weit erhöht wird. Mir fällt da offen gesagt kein milderes Mittel ein, aber vielleicht weiß der Kollege da mehr.
Ja, bei der Frage
dass man hätte ziehen können,
bei der Frage, einen ähnlichen Effekt zu erreichen. Bei der Frage, wer streikt? Also ich glaube, es gibt zwischen, versuche Gesamtdeutschland verkehrsmäßig lahmzulegen und der Frage, wie ich Teile lahmlege, ich versuche Gesamtdeutschland inklusive Kitas, inklusive anderer öffentlicher Stellen lahmzulegen. Da gibt es noch viele Schritte dazwischen. Ich muss wirklich noch mal sagen, wenn ich sehe, wie auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, gerade durch die regelmäßig ja jetzt wieder vorkommenden Schließungen der Kitas, gerade junge Familien, gerade diejenigen, wo beide versuchen zu arbeiten, gerade weil sie eben auch sagen, dass es so schwierig ist, dann am Ende diejenigen sind, die jetzt sagen müssen, okay, ich kann es nicht. Zweiter Punkt, den ich aber auch noch sagen muss, ist denn wirklich ein Streik effektiv, wenn in einer modernen digitalisierten Gesellschaft ganz viele, und zwar nur bestimmte Berufsgruppen inzwischen, durch Homeoffice und online ausweichen können und andere können es wiederum nicht? Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Das Gute ist bei Verhältnismäßigkeit, das entscheiden nicht wir als Politiker, wenn überhaupt.
Wenn ich darf, würde ich gerne nur einen Satz dazu noch sagen. Dann würde auch einfach einen anderen Aspekt, weil sie so auf die Kitas abheben. Mhm. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde das ein absolutes Unding, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas überhaupt gezwungen sind, einen Streik auszuführen. Denn eigentlich müsste es so sein, dass diese Leute bereits jetzt gut bezahlt werden. Das werden sie oft nicht. Und die arbeiten in völliger Überlastung. Das sind auch diejenigen, die uns durch so manche Krise geholfen haben.
Also Vorwurf
haben.
An die Kommunen.
Dass die jetzt überhaupt gezwungen sind zu streiken, da ist ein anderes Problem.
Herr Fricke, ich habe angefangen die Sendung mit dem gerne genommenen Vergleich zu Frankreich. Wenn wir auf diesen Streiktag heute gucken, Sie haben die Breite ja noch mal deutlich gemacht, ne? Verkehr bis hin zu Kitas. Ist das möglicherweise der Versuch der Gewerkschaften, sich auch so ein bisschen der Wirkmächtigkeit der Streiks in Frankreich anzunähern?
Ein bisschen spielt das sicherlich eine Rolle, weil wir in einer vernetzten Gesellschaft leben, wo du mitkriegst, was passiert im Nachbarland, wo die Frage ist, warum gehen wir da nicht härter ran? Und ich weiß auch zum Beispiel, was ich nach dieser Sendung an E-Mails wieder bekommen würde, wären sie in Frankreich, komm mal dann. Aber Länder zu vergleichen ist schwierig. Eine Wirkmächtigkeitsfrage, die sich für mich ergibt, und ich bleibe noch mal, weil das Wort so wenig genannt wird, Sozialpartnerschaft, ist eben die Frage, dass wir einen veränderten Arbeitsmarkt haben. Wir sind jetzt durch mehrere Krisen durch, aber die Arbeitslosenzahl bleibt relativ stabil bei Zuwanderung und gleichzeitig die Zahl der Arbeitsstellen geht hoch. Und jetzt wird die spannende Frage sein, wie sich das weiter auf Löhne auswirkt. Und Letzteres, was man schon bei den Gewerkschaften sehen kann, ist, Arbeitskämpfe dienen natürlich auch dazu, neue Mitglieder zu sammeln. Das ist nicht das Ziel. Das will ich den Gewerkschaften gar nicht unterstellen, aber es ist ein Zweck, der dann doch ganz schön ist, weil man es auch sehen kann, wie die Gewerkschaften in letzter Zeit Mitglieder verloren haben. Und jetzt werden Sie nicht von mir hören, dass ich dagegen bin, dass die Mitglieder haben, sondern man muss auch sehen, wie es für die Funktionsfähigkeit der eigenen Institution von Vorteil ist.
Ich würde mal Ihr Begriff der Sozialpartnerschaft aufgreifen, um endlich zu dem Punkt von Frau Ali zu kommen, auf die konkrete Höhe zu sprechen zu kommen. Ist es denn ein partnerschaftliches Denken der der Arbeitgeber, wenn man in Zeiten, wo man eine Inflation hat, wie wir sie gerade sehen, so mit einem so niedrigen Angebot einsteigt?
Wenn das das Endangebot wäre, würde ich auch sagen, müssen wir mal gucken. Die spannende Frage ist, wenn wir uns diese Angebote anschauen, ich habe mir heute Morgen noch mal die Stellungnahmen beider Gewerkschaften der DGVG angeguckt, muss man genau differenzieren, wie viel ist Lohnerhöhung, wie viel sind Sonderzahlungen, wie viel sind Einmalzahlungen, wie viel sind Mindesterhöhungen. Da muss man sich ein Gesamtbild machen und dann muss man sich das Gesamtbild natürlich noch machen, was ist denn dann die, wie ich immer sage, Nettolaufzeit. Da ist das eine Verhandlungsbasis. Ich sehe das Interessante hier nur, dass es ja der öffentliche Dienst ist, dass es ja der Staat selber ist. Dass Menschen verhandeln auf der anderen Seite, die selber von diesen Erhöhungen oder Nichterhöhungen profitieren oder eben nicht profitieren. Und das festzustellen wird schon sehr, sehr schwer werden. Plus dann auch, das muss man sehen, natürlich ist eine Frage auch, wie hoch sind die Belastungen in den Haushalten? Und wo können wir denn die Belastung eben entsprechend auch ausgleichen?
Frau Mohamed Ali, können Sie denn dieser Denke etwas abgewinnen, dass man sagt, okay, man weiß, man möchte zu einem bestimmten Prozentsatz hin, aber nicht mit einem Mal, sondern in, sagen wir mal, 2-3 Schritten?
Also ich persönlich bevor ich Abgeordnete war, war ich im Unternehmen beschäftigt. Da war ich Juristin 10 Jahre lang und da habe ich ganz viele Verträge verhandelt. Das war meine Zuständigkeit. Insofern ist es vollkommen klar, dass man nicht mit seinem höchsten Angebot startet. Das ist eine völlig normale Situation. Aber wenn ich meinem Verhandlungspartner gegenüber zeigen möchte, dass ich das ernst meine, dann muss ich mit einem ernst gemeinten Angebot starten. Und das liegt bisher nicht auf dem Tisch. Also 5%, also die Hälfte von dem, was gefordert ist und was, wie gesagt, ich halte das für eine sehr moderate Forderung der Gewerkschaften, das finde ich, zeigt nicht gerade einen großen Respekt vor diesen Sozialpartnern.
Jetzt gibt es teilweise sehr scharfe Kritik aus der Arbeitgeberschaft. Ein Zitat ist, dass man jegliches Maß verloren habe. Das ist ja schon deutlich schärferer Ton, als man ihn möglicherweise in anderen Arbeitskämpfen gehört hat. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ist es vielleicht doch ein bisschen zu schlicht zu denken, man hat eine gewisse Inflation und dann packt man noch ein Prozent oder so drauf? Ist das möglicherweise doch zu schlicht in so einer besonderen Zeit, in der wir gerade leben?
Na, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das besonders schlicht ist. Aber klar ist natürlich, dass wir in Deutschland in einer Situation sind, die Zinsen steigen, Investitionen werden immer schwieriger, die die Situation schwieriger machen. Und das wiederum liegt auch an politischen Entscheidungen, dass es immer schwieriger wird, dass zu wenig investiert wird, auch aus öffentlicher Hand, was auch an der Schuldenbremse liegt.
Dafür mache ich das zu lange. Das liegt nicht daran, eine Investition ist noch nie an der Schuldenbremse gescheitert.
Ja, weil man, Entschuldigung, da können wir gleich im Detail nochmal drüber reden. Ich weiß, dass Sie sich als Haushälter damit sehr auskennen, aber ich weiß da auch ein bisschen was drüber.
Mit Sicherheit.
Nun ist es ja so, wir erleben, dass Investitionen getätigt werden. Ich sage mal ein Beispiel zum Beispiel bei der Bundeswehr. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. So, das heißt, wir haben da an der Schuldenbremse vorbei, beziehungsweise das Grundgesetz wurde nochmal geändert, damit das stattfinden kann. Da ist investiert worden, das heißt, neben der Schuldenbremse ist investiert worden. So kann man es ja sagen. In die Bundeswehr wird investiert. Ja,
aber ich würde Militärausgaben nie als Investition sehen.
Gut, wie auch immer. Ja. Jedenfalls. Wir sehen auf der anderen Seite aber Soldatinnen und Soldaten, die sind ja teilweise auch von diesen Lohnforderungen betroffen, da sagt man, oh nee, Entschuldigung, das geht nicht, weil hier haben wir nicht genug Geld zur Verfügung. So, das ist doch eine absolut absurde Situation. Dazu kommt, okay, ich habe die erneuerbaren Energien. Ich weiß, da wird jetzt gerade etwas geschehen, damit das neben der Schuldenbremse auch ein Investitionspaket da stattfinden kann. Fakt ist, der Grund, warum wir in den letzten Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien zu wenig investiert haben. Und da wäre es ja dringend notwendig gewesen, von den fossilen Energien unabhängiger zu werden. Liegt natürlich auch an der Schuldenbremse. An was denn sonst? Oder also lag es am fehlenden politischen Willen?
Ich glaube, in Energie wurde immer noch von Unternehmen, von Privaten, von großen,
RWE. Ja, aber es geht doch um Netze, Herr Fricke.
Moment,
Entschuldigung, doch,
natürlich. Wenn wir zu wenig Strom haben, weil wir zu wenig in Wind und zu wenig in Solar bisher investiert haben.
Es geht doch auch um die Netze. Ja. Es reicht doch nicht nur Windräder zu bauen.
Staatliche Unternehmen nach Ihrer Meinung oder private?
Förderungen, die diese Unternehmen benötigen, um das tun zu können. Und da, ich meine, Entschuldigung, streiten wir es darüber, dass es öffentliche Gelder notwendig sind, um die Energiewende voranzutreiben? Weil ich dann, sonst müsste Ihre Koalition kein Paket auflegen. Oder wie muss ich
wir machen es deswegen, um es zu beschleunigen, ja, weil wir den Kipppunkt verhindern wollen. Richtig, beschleunigen wir. Aber der Fehler war doch vorher, dass es die Anreize an der Stelle nicht genug gegeben hat. Und zwar egal, wer an der Regierung war. Und das ist nicht ein Anreiz des Staates gewesen, sondern die Frage, was privat gemacht haben,
aber
ob es sie für
genau
sie gelohnt
diese
hat, da
Anreize,
zu
die Sie jetzt schaffen wollen, und ich finde es ja im Grundsatz richtig, ist halt zu wenig, ne? Also deutlich zu wenig, aber diese Anreize, die Sie jetzt schaffen wollen, dass die nicht geschaffen worden sind, selbstverständlich hat das an der Schuldenbremse gelegen. An was denn sonst? vielleicht können Sie mich da erhellen, an was es sonst gelegen haben soll. Aber an der Stelle muss man einfach sagen, natürlich muss auch der Staat und auch die Politik, in dem Fall die Bundesregierung, dafür sorgen, dass ich eine Situation habe, in der auch Unternehmen insgesamt, dass die Wirtschaft sich bei uns wohlfühlt, dass investiert werden kann, dass sie eine gewisse Sicherheit haben. All das sind Dinge, die im Moment nicht der Fall sind, auch aufgrund der extrem gestiegenen Energiekosten, die auch zu der Inflation mitgeführt haben. Das heißt, dass hier die Bundesregierung große Versäumnisse hatte und auch, das gebe ich zu, nicht nur diese, die Vorgängerregierung. Die hat da die richtigen Weichen nicht gestellt. Aber das muss man jetzt ja aufholen. Da muss man jetzt ja bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen. Und das geschieht nach wie vor zu wenig.
Frau Mohamed Ali, lassen Sie uns das ein bisschen sortieren, damit alle mitkommen können. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir schauen, ob wir etwas daran tun können, an dem möglicherweise Hauptgrund, warum wir in dieser Inflation sind, an den extrem gestiegenen Energiepreisen. Wenn man jetzt so argumentiert wie Sie, dass man sagt, man hat Versäumnisse in den letzten Jahren gehabt, weil man die Schuldenbremse hergenommen hat, um nicht in erneuerbaren Energien zu arbeiten und zu investieren. Wie weit würden Sie denn mit diesem Argument gehen? Weil die Schwester von diesem Argument ist ja, dass man vielleicht auch andere Energieträger stärker nutzen müsste, wieder wie Kohle beispielsweise oder Atomenergie, weil das würde schnell helfen, um mehr Energie im Markt zu haben und dann von der Inflation runterzukommen. Also wie weit würden Sie mit dieser Argumentation gehen?
Kurz einmal erklärt, Atomenergie ist tatsächlich keine Alternative. Also das ist, ich bin tatsächlich, neben dem ich Vorsitzende bin, bei Bundestagsfraktion der Linken, bin ich auch noch Obfrau im Umweltausschuss und da haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Also Atomenergie ist in der Tat keine Alternative. Die Atomkraftwerke sind jetzt noch am Netz, sie sorgen nicht für billigen Strom. Und wenn man dafür, ja, Entschuldigung, ist das so, die Strompreise sind ja noch nicht gesunken deswegen. Und wenn man jetzt, dahergeht und sagt, wir wollen die Atomkraft weiter betreiben, dann muss ich die Wartung durchführen, was nicht erfolgt ist, was ein Sicherheitsproblem ist. Ich brauche Brennstäbe. Wo kaufe ich die Brennstäbe ein? Na, aus Russland. Wenn ich darüber nachdenke, neue Atomkraftwerke zu bauen, bringt das keine kurzfristige Lösung. Also das ist der absolut falsche Weg. Die AfD schlägt sowas immer wieder vor, dass man das doch machen sollte. Das ist halt total gestrig. Nein, Kohle ist natürlich auch keine Lösung. Es war natürlich auch richtig, in LNGs zu investieren und so weiter. Was ich sage ist, es gab große Versäumnisse. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist verschlafen worden. Nicht von dieser Bundesregierung, von den Vorgängerregierungen.
Aber jetzt sind wir doch wieder beim Ausbau der Erneuerbaren und bei den Privaten. Sie haben eben noch gesagt, das sind nicht die Privaten, die investieren. Sie sagen es ja jetzt selber.
Nein, was ich sage ist, die Privaten sind natürlich gehemmt zu investieren, weil die Ausgangslage überhaupt nicht da ist. Ich brauche doch eine gute Situation, damit
Private. Und das machen Sie nur, wenn Subventionen da sind.
Dass private Investoren oder private Konzerne bereit sind zu investieren. Nein, das mache ich dann, wenn ich dafür sorge, dass ich bezahlbare Energie habe. Und da hat es halt große Versäumnisse gegeben. Das können Sie doch nicht abstreiten.
Um es nicht wieder unübersichtlich werden zu lassen, nehmen wir doch erstmal das Argument mit dem Atomstrom. Sie haben kurz widersprochen.
Ja, ich sehe, meine Partei sieht das anders. Wir hätten die bestehenden drei Kernkraftwerke hätten wir weiterlaufen lassen können, wenn wir das frühzeitig entschieden hätten. Jetzt ist das auch mit zwei Koalitionspartnern, die das so nicht wollen, sehr, sehr schwer, wahrscheinlich nicht möglich. Ich halte es für falsch, weil übrigens, wenn man sich die Preisbildung anguckt beim Strom, trotz aller Langfristkosten, die Kernenergie weit noch unter dem ist, was wir gegenwärtig an Gasverstromungskosten und so weiter haben. Doch, wenn Sie sich die Zahlen dann angucken,
aber das
schon.
Die Endlagerung haben Sie gar nicht eingepreist.
Doch, dafür haben wir ein Kennvorjahr gemacht. Dafür haben wir einen riesigen Fonds mit Milliardenhöhe angelegt. Mir geht es aber um was anderes. Wenn wir feststellen und zu dem Ergebnis kommen, dass bestimmte Energien keine Mehrheiten haben, und gleichzeitig Deutschland das Land ist, wo unsere europäischen Nachbarn sich uns angucken und sagen, sag mal, ihr seid die größten CO2-Steigerer in ganz Europa. Was macht ihr denn da eigentlich? Dann an der Stelle dann zu sagen, wir verzichten aber auf den Teil, der uns beim CO2 unterhält, dann verstehe ich das. Am Ende stehen wir in Deutschland vor der Abwägung. Ja, wir haben es mit einer ethisch sehr schwierigen Energie bei Kernenergie zu tun, aber wir haben es mit einem noch viel größeren ethischen Problem zu tun, wenn wir beim CO2 das nicht hinkriegen. Diese Abwägung wird nicht gemacht, sondern stattdessen sagen wir, naja, dann machen wir jetzt kein Atom, hauen noch mehr Kohle, noch mehr CO2 raus. Der Punkt ist nicht da. Und letzter Punkt muss ich dann doch noch mal sagen. Wenn wir wollen, dass investiert wird in Deutschland, dann darf ich, tun manche so, als wäre das so, dass der Staat der große Investor ist. Ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung ist und auch die der Zuschauer. Wie viel Investitionen werden privat und wie viel werden staatlich gesamt gemacht? Das Verhältnis ist ein Teil der Staat, 8 Teile privat. Wir müssen Private zu Investitionen motivieren. Ja. Und das tun sie eben nur dann, wenn wir nicht an der anderen Stelle subventionieren.
Frau Mohamed Ali, bevor Sie Ihre Frage stellen, erlauben Sie mir noch eine Frage zu stellen. Habe ich jetzt aus Ihren Ausführungen rausgehört, also in dieser Koalition ist hinter der Atomenergie endgültig ein Punkt?
Nein, wenn es nach uns geht, nicht. Aber wir sind 3 in der Koalition. Das heißt, will nicht weiterlaufen lassen, möchte, brauche ich alle drei. Und dann muss man die beiden anderen Koalitionspartner fragen. Das hat bei dem letzten Entscheidungspunkt funktioniert, weil da der Bundeskanzler klar gesagt hat, das ist mir zu unsicher für den Winter. Zweitens wird jetzt aber die Frage sein, wie sieht das denn mit dem Winter 23, 24 aus? Mit steigender Heizung über Strom, über die Wärmepumpen, muss ich nicht denn dann vielleicht doch noch mal gucken, was da möglich ist? Mit all den Schwierigkeiten, die Frau Mohamed Ali zu Recht genannt hat. Das ist aber eine Entscheidung, die müssen die beiden anderen Koalitionspartner treffen. Wir haben unsere Position, nur ehrlich sagt man auch als Koalitionspartner, positive Entscheidungen können nur alle drei gemeinsam treffen.
Ich würde gerne, wenn ich darf, weil wir das Thema ja haben, Energiekosten, weil ich mir was gesagt habe, ein Problem ist ja auch die hohen Energiekosten, auch für Investitionen für Unternehmen. Wie entstehen die Energiepreise? Das hat ja nicht nur etwas damit zu tun, über die Lage auf dem Markt, wenn jetzt das Gas teurer geworden ist. Ja, Gas ist eine Weile teurer gewesen, inzwischen ist es übrigens nicht mehr so teuer. Das ist eigentlich fast auf Vorkriegsniveau, zumindest auf dem Weltmarkt. Der Grund, ja,
aber in Deutschland
warum,
nicht.
Ja, richtig. Weil auch da die Energiekonzerne diese Ersparnisse nicht an die Verbraucher weitergeben.
Weil wir das billige russische Gas nicht mehr bekommen. Haben über Jahrzehnte den Traum geträumt, wir könnten mit preiswerten russischen Gas unseren Hochenergiestandort sichern. Der Traum ist ausgeträumt und jetzt muss man sich anpassen und das muss man eben sehr, sehr genau machen.
Aber ich würde gerne den Punkt kurz zu Ende ausführen. Sie wissen genau wie ich, dass wegen des Merit-Order-Prinzips das teuerste Kraftwerk, das heißt in dem Fall eine Weile das Gaskraftwerk, den Preis bestimmt. Mhm. Das heißt, ich habe die Situation, wo andere Energieträger, erneuerbare gehen zum Beispiel, die waren in der Herstellung oder die waren überhaupt nicht teurer geworden. Die sind aber angehoben worden. Das ist ein falsches System, das Strompreise verfälscht und extrem hoch hält. Einige haben davon sehr stark profitiert. Also viele Energiekonzerne haben da den Reibach ihres Lebens gemacht, auf Kosten der Wirtschaftskraft, auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher, die immer größere Schwierigkeiten haben und hatten, ihre Energiekosten zu bezahlen. Jetzt ist man da so teilweise so halbherzig rangegangen mit dieser sogenannten Zufallsgewinnsteuer, dass es zum Teil jetzt ein kleiner Teil der Gewinne abgeschöpft wird von Strom, aber übrigens erst ab letzten Dezember. Das heißt, die ganzen Riesengewinne, die es da gegeben hat, die ganzen Kriegsprofite, muss man ja sagen, die sind überhaupt nicht besteuert worden. Das sind alles Dinge, wo man dringend dran muss. Und das heißt, wenn ich über Energiekorbpreise rede, die unbedingt runter müssen, dann muss ich natürlich darüber reden, das Merit-Order-Prinzip, das dafür sorgt, dass Energiepreise künstlich hochgehalten werden, auf jeden Fall zu überarbeiten. Ich muss über eine staatliche Preisaufsicht reden, dass überhaupt mal transparent gemacht wird. Und zwar vernünftig transparent gemacht wird, wie entstehen diese Preise eigentlich? Sind die überhaupt gerechtfertigt? Auf dem Weltmarkt sind die Energiepreise gesunken. Sie haben es gerade gesagt, der Grund, warum die deutschen Kraftwerke das nicht weitergeben an die Verbraucher, liegt daran, dass sie das selber immer noch teuer einkaufen müssen. Ja, ist das überhaupt so? Das ist eine Behauptung. Das können wir überhaupt nicht nachprüfen, ob es überhaupt so ist.
Na doch, Sie können doch ganz einfach am Markt sehen. Wenn Sie sehen, wie der deutsche Gasmarkt von allen Seiten befüllt wird, dann können Sie doch genau erkennen, wenn es dann eine Gaslieferungsmöglichkeit gibt, sei es über eine Pipeline, sei es über LNG-Terminals zum Beispiel in den Niederlanden und Belgien, können Sie sehen, welcher Preis wo niedriger ist. Das ist der Vorteil des Marktes, dass keiner seinen Preis am Ende durchsetzen kann.
Die Preisbildung an die Verbraucher kann ich nicht nachvollziehen.
Jetzt kommt ja das Interessante. Doch, Sie können sie nachvollziehen. Und das Interessante ist ja, die Gestehungskosten von Energie in Deutschland, also um Energie herzustellen, sind ja nicht viel höher als in anderen Ländern. Was bei uns oben drauf kommt, sind all die Zuschläge, Steuern, Belastungen und alles, die es dann weiter hoch an der Stelle machen. Wir haben teilweise in Europa die gleichen Gaspreise, aber bei der Frage, was am Ende dann uns es den Verbraucher kostet, da gehen wir hoch, weil der Staat ja dann Geld braucht, um an anderer Stelle wieder zu subventionieren.
Erlauben Sie mich genau da mal zwischenzugehen, Frau Mohamed-Ali. Das ist ja ein Fakt. Wir sind gerade in Deutschland quasi doppelt getroffen. Wir haben die höchsten Energiekosten in Europa. Gleichzeitig dadurch ausgelöst eben die sehr hohen Forderungen nach Lohnsteigerungen. Wie geht man jetzt mit dieser Situation um, dass man nicht da tatsächlich international ganz arg sozusagen auf die Verliererstraße rückt?
Ja, also ich bin der Auffassung, was ich gerade schon sagte, dass man über das Strompreisdesign unbedingt reden muss, weil das ein Problem ist, weil die Preise dadurch künstlich hochgetrieben werden. Ich bin auch der Auffassung, dass man eine staatliche Preisaufsicht für Strom braucht, weil es nämlich nicht transparent ist, wie sich der Strompreis zusammensetzt, gerade wenn es Richtung Verbraucher geht oder auch Unternehmen geht. Das ist nämlich nicht 1:1, dass man sehen kann, aha, hier ist der Einkaufspreis gestiegen, also ist der Preis um XY gestiegen. Das ist nicht der Fall. Es ist ja auch nach wie vor so, dass Verbraucher zum Teil deutlich mehr zahlen als Unternehmen und so weiter. Das heißt, es ist nicht transparent. Da müsste man unbedingt ansetzen. Und dann bräuchte es wirksame und vernünftige Preisdeckel. Es gibt jetzt endlich, lange genug, einen Preisdeckel. Der ist aber immer noch auf dem ungefähr doppelten Preis, wie die Energiepreise waren bevor der Krieg ausgebrochen ist. Das ist extrem viel. Andere Länder, Frankreich schon mal, wir hatten wesentlich besseren Preis.
Das sind die mit dem Atomstrom, ne?
Ja, das hat aber...
Zu 70% Atomstrom.
Herr Kollege, die Atomkraftwerke in Frankreich mussten in diesem Sommer von Deutschland mit Strom versorgt werden, weil sie nicht genug Wasser hatten. Das wissen Sie wie ich.
Im Netto kommen sie in
Ausgleich. Der Grund, das hat mit einer Atomkraft das gerade mal nichts zu tun. Das hat mit einer besseren staatlichen Förderung zu tun.
Sie haben aber gerade die niedrigen Stromkosten in Frankreich genannt.
Wegen der Unterstützung.
Und Frankreich hat zu über 70% Atomstrom. Deswegen sind Vergleiche mit anderen Ländern immer schwierig, weil dann muss ich das gesamte Paket des anderen Landes nehmen.
Herr Kollege, das ist wirklich unseriös. Sie wissen genau, dass Frankreich unmittelbare Preisdeckel für den Strom eingeführt hat. Und das hat zu den niedrigen Preisen geführt, nicht der Atomstrom.
Frau Mohamed Ali, ich versuche mal, die Seriosität wieder reinzubringen. Jetzt wird nur in dem aktuellen Arbeitskampf wahrscheinlich die Forderung nach einer Preisaufsicht nicht helfen können. Und man läuft ja jetzt dann Gefahr, aber durch diesen Arbeitskampf, durch diese Lohnabschlüsse eben in diese Lohnpreisspirale reinzukommen. Also wie damit jetzt umgehen?
Ja, also, dass wir damit in eine Lohnpreisspirale kommen, das ist jetzt einfach mal eine Behauptung. Ich sehe das nicht. Ich sehe, dass wir unbedingt es brauchen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer genug Geld haben, um ihr Leben leben zu können, dass das auch die deutsche Wirtschaft fördern wird. Denn gerade diejenigen, die große Schwierigkeiten haben, ihr Leben zu bestreiten, die fast ihr gesamtes Einkommen verkonsumieren müssen, wenn die zu wenig haben, dann werden sie entsprechend auch nicht konsumieren, was unserer Wirtschaft wiederum schadet. Das heißt, es ist einmal eine These, die ja aber auch von vielen Ökonomen bestritten wird, dass das jetzt die Konsequenz wäre.
Fürchten Sie aber nicht, dass genau das passiert, was Sie gerade sozusagen kritisiert haben, dass die Unternehmen dann die Preise eben durch die höheren Lohnabschlüsse an die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder weitergeben, weil es eben ganz häufig sehr untransparent ist, die Preisgestaltung?
Das ist nicht auszuschließen. Aber die Antwort darauf kann nicht sein, dass ich den Beschäftigten sage, akzeptiert bitte einfach diese Reallohnverluste. Das ist nun mal so. Das kann es nicht sein. Gerade wenn ich sehe, dass DAX-Konzerne zum Teil in diesem letzten Jahr wesentlich höhere Gewinne gemacht haben als vorher, dann muss ich mich an der Stelle fragen, was kann man daran tun und wie kann man an der Stelle für mehr Transparenz sorgen. Und das ist der falsche Weg zu sagen, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die sollen jetzt bitte mal knapsen, wenn an anderen Stellen das überhaupt kein Thema ist.
Herr Fricke, was macht man mit diesem Argument? Weil es ist ja erstmal richtig. Die Unternehmen haben gute Gewinne erzielt in den letzten Jahren weit über das, was sie möglicherweise für Preissteigerungen in der eigenen Beschaffungskette aufwenden mussten. Ist es nicht nur gerecht, wenn die Arbeitnehmenden jetzt hingehen und sagen, davon wollen wir etwas zurückhaben?
Im Grundsatz ja, und das spricht übrigens noch viel mehr dafür. Wohlgemerkt, wir vermischen ja. Wir haben jetzt einen Streik öffentlicher Dienst und reden die ganze Zeit auf der anderen Seite aber über Industrie und wo die Gewinne gemacht worden sind. Deswegen müssen wir differenzieren. Ich glaube, dass es deswegen umso notwendiger ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Industrie stärker am Kapital beteiligt werden, weil auch das einen Effekt dann auch haben kann, weil ich dann ein Widerspiegeln haben kann. Da tun wir in Deutschland noch viel zu wenig. Da müssen wir viel, viel mehr tun. Ich glaube, dass das auch für die Frage der Altersvorsorge eine ganz wichtige Position ist. Zweitens. Man kann zum Beispiel im Energiebereich gar nicht so mal eben Gewinn machen, wie man will. Dafür haben wir eine Regulierungsbehörde, die Bundesnetzagentur, die an der Stelle mit dem ehemaligen Kollegen Müller schon sehr, sehr genau denen auf die Finger schaut. Drittens, gleichzeitig wollen wir aber, dass diese Unternehmen, die Gewinne machen, neben der Frage, wie viel müssen sie sozusagen Dividende ausschütten, Klammer auf, mehr möglicherweise an Arbeitnehmer als bisher, wie viel müssen sie investieren, weil sie ja nicht mehr, jetzt nehmen wir mal irgendeinen Energiekonzern, eben nicht mehr mit den alten Kohlekraftwerken oder mit Gaskraftwerken kommen müssen, sondern weil sie sich eben im Bereich Nachhaltigkeit mit Investitionen betätigen müssen. Und da will ich eben, dass da der Mix genau richtig ist. Den kriege ich aber insbesondere dann gut hin, wenn ich eben nicht nur die Arbeitnehmer als rein Lohnempfänger sehe, mal gucken, was die Gehaltsverhandlungen ergeben, sondern wenn ich sie stärker an das Unternehmen binde und auch an die Frage, welche Gewinne die Unternehmen
haben. Eine Nachfrage dazu, Sie haben recht, man darf es nicht vermischen, öffentliche Arbeitgeber und Private. Dennoch, es gibt eine Verquickung. Zum einen, das hat Signalwirkung für den privaten Bereich auch. Und auch der Staat hat ja gute Steuereinnahmen gemacht. Also ist es nicht so, dass es trotzdem ein Argument ist, das man nachvollziehen kann, wenn die Unternehmen und der Staat ganz gut gelebt haben, dass man das dann weitergibt an die, die dann auch für die Binnennachfrage sorgen?
Eindeutig ja. Das ist absolut nachvollziehbar. Die Frage ist, und da bleibe ich bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wo Frau Modani mich vielleicht ein bisschen missverstanden hat. Mir geht es nicht um die Frage, sondern nö, jetzt haltet euch mal zurück, sondern guckt nur, was ist die richtige zeitliche Entwicklung und wann ist es möglicherweise mal nicht das 1%, sondern auch mal die 2% in einer Zukunft, aber vorher verhindere ich Inflation. Ich erinnere mich halt noch, dass ganz kurz, wie oft ist in den letzten Jahren erzählt worden, Inflation kommt nie wieder, die Zinsen steigen nie wieder. Haben alle erzählt, auch die Wissenschaftler, die jetzt wieder in die andere Richtung dann an der Stelle gehen. Und deswegen bin ich einfach vor, sie sagt, lass uns langfristig gucken, wo der Mittelweg ist, aber gleichzeitig dafür dann auch sorgen, da stimme ich vollkommen zu, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ihr Teil eben genauso zusteht.
Ich habe Sie da schon richtig verstanden. Also Sie sagen, fordern jetzt sozusagen ein bisschen mehr Geduld, aber der Reallohnverlust ist ja bereits eingetreten. Ja. Da gibt es ja auch keine Geduld. Das heißt, ich habe da einfach eine andere Haltung.
Wir haben in den letzten 41 Minuten gelernt, in der Politik hängt alles mit allem zusammen. Vielleicht hat das nie so sehr gegolten wie in den Zeiten jetzt, wo wir Krieg haben, Energiewende haben, wo wir Lieferkettenengpässe durch die Corona-Pandemie hatten. Muss man vielleicht am Ende konstatieren, dass Löhne so das schwächste Glied in der Politik letztendlich sind, weil man immer Gründe findet, um Lohnzurückhaltung zu fordern?
Ja, richtig. Und da sollten wir nicht, damit sollten wir aufhören. Das sollte nicht so sein.
Herr Fricke?
Na, ich glaube, die Zeit geht langsam zu Ende, weil die Frage der immer stärkeren Macht der Arbeitnehmer, wenn sie qualifiziert sind, immer mehr verändern wird die Frage, wie Lohnverhandlungen kommen und wie wir eingruppieren. Aber nochmal, ich bleibe bei der Sozialpartnerschaft. Deutschland hat immer dann gut funktioniert, wenn beide wussten um die Stärke und die Schwäche des anderen und keine das jeweils zu sehr ausgenutzt hat. Und das ist der Streit, da stimme ich zu, da kann man unterschiedliche Positionen haben. Solange wir das in der Art und Weise machen wie bisher, ist mir um den Standort weniger bang. Mir wäre um den bang, wenn wir versuchen, das mit einer Radikalität sowohl von der einen wie von der anderen Seite zu lösen.
Nicht radikal.
Die starke Position,
keine radikale
wenn
Forderung.
Wir würden.
Die starke Position der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ja vor allem so, außer wenn man jetzt sich den nationalen Arbeitsmarkt anschaut, gegeben. Aber wenn man das international weitet?
Naja, dann wird ja auch die Frage sein, warum wird immer noch gerne in diesen Standort investiert, mit allen Schwierigkeiten im Moment dort, wo die Energiepreise eine Rolle spielen? Weil dieses ein hochqualifizierter Standort ist, in dem der soziale Frieden funktioniert, in dem Sozialpartnerschaft funktioniert, in dem das Leben eine hohe Qualität hat und bei allen Macken und allen Schwierigkeiten, die wir haben, wir immer noch sagen, das ist ein Land, da habe ich Fachkräfte, da investiere ich und da zahle ich dann auch bessere Löhne als möglicherweise die gegenwärtig im Streit sind.
Ganz zu Beginn habe ich gesagt, zum Schluss werden wir die Glaskugel rauspacken und uns irgendwie überlegen, wo es enden könnte. Und die Antwort, Politik mischt sich nicht in Tarifautonomie ein, gilt nicht. Also wie lange wird es noch gehen und wo werden wir ungefähr landen, Frau Modani?
Wenn ich sozusagen, was ich mir wünsche oder was ich voraussage?
Was Sie sich wünschen und auch was
okay.
Sie voraussagen.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Forderung der Arbeitnehmerseite komplett erfüllt wird und das am liebsten morgen. Was ich glaube, was geschieht, ist, dass man sich, also das ist schwierig zu sagen, also ich glaube, dass man sich irgendwann so zwischen 8% und 9% einigen wird. Und das kann aber auch noch eine Weile dauern und schmerzhaft werden.
Herr Fricke?
Das kann sein und ich würde immer sagen, spätestens Pfingsten hoffe ich, dass der Heilige Geist dann über uns gekommen ist und wir ein vernünftiges Ergebnis finden, das uns auch die Sicherheit gibt, dass wir in den nächsten Jahren hier fair miteinander umgehen können.
Und vernünftig wollen Sie nicht beziffern?
Naja, ich verstehe schon die Sicht von 8 oder 9. Ich muss aber dann auch wieder sagen, wie stellen dich zusammen, auf welcher Laufzeit. Ich orientiere mich an den vorherigen Abschlüssen in der Privatwirtschaft. Die lagen etwas darunter, sind aber auch etwas kürzer in der Laufzeit in großen Teilen gewesen.
Dann, Frau Modani, Herr Fricke, bedanke ich mich ganz herzlich für die Diskussion hier im Studio. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Es folgt das Aktuellste zum Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.